Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
In der Nacht vom 19. auf den 20. März 2003 begannen die USA und Großbritannien ihren Krieg gegen Saddam Hussein und den Irak. Sie begannen den wohl umstrittensten Krieg der neueren Zeit, einen inszenierten Krieg, wie Ulrich Tilgner damals schrieb. Ulrich Tilgner berichtete vor 10 Jahren für das Schweizer Fernsehen aus einem Hotel in Bagdad. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich an die Bilder noch erinnern können. Heute ist Ulrich Tilgner zu Gast in Kontext und wir reden über den Irakkrieg und seine Folgen für das Land und die Region. Am Mikrofon ist Hans-Jörg Schulz. Herr Tilgner, wenn Sie sich zurückerinnern an die Bombeneinschläge damals rund um dieses Quartier, hatten Sie nicht eigentlich furchtbar Angst?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte ja schon 1991 einmal etwas Ähnliches erlebt und das Schlimme an diesen modernen Kriegen ist ja, dass wenn Raketen abgeschossen werden, die Ziele relativ genau getroffen sind. Wenn eine Rakete das Ziel nicht mehr identifizieren kann, explodiert der Sprengsatz nicht. Das heißt, man muss sich eigentlich keine großen Gedanken zu Anfang des Krieges machen. Erst wirklich schlimm wird es, je fortgeschrittener die Kampfhandlungen sind, wenn die Flugzeuge eingesetzt werden, wenn dann bombardiert wird auf Ziele, die man spontan festlegt, oder wenn Panzer anfangen zu schießen, dann passieren Sachen, die nicht geplant sind. In Bagdad war es ja so, es gab 2 Angriffe. Der erste war in der Nacht. Da hieß es ja, man habe Informationen, das hat Rumsfeld damals, der amerikanische Verteidigungsminister, gesagt, man habe Informationen, dass sich die irakische Führung getroffen hätte und dann wolle man dort zuschlagen. Aber das Ganze ist eben die Inszenierung gewesen, denn die irakische Führung hat sich nicht getroffen und die Bomben sind abgeladen worden, zum Beispiel auch auf einer Farm, die gar nicht bewohnt war und wo es gar keinen Bunker gab, in dem sich die Führung hätte treffen können.
Sie sagen gerade, es wurde immer gefährlicher und schließlich Anfang April hat dann ja doch ein amerikanischer Panzer auch Ihr Hotel beschossen und 2 Kameraleute kamen damals ums Leben. Also so ganz ohne war das dann doch nicht.
Das ist richtig, aber das ist eben so, wenn Sie in einem Krieg sind, kann immer etwas passieren. Ich würde das nicht so überbewerten. Es sind ja wenig Ausländer getötet worden. Das waren 2. Die Amerikaner haben noch einen Kollegen von Al Jazeera vom Dach geschossen. Das würde ich sagen, war Vorsatz. Dass dann hinterher die Journalisten für so etwas verantwortlich gemacht werden, das halte ich ja für völlig abwegig. Ein US-Untersuchungsausschuss hat ja auch gesagt, ein Armeeausschuss war das allerdings, hat gesagt, die Journalisten hätten sich fahrlässig verhalten. Was fahrlässig ist, wenn eine Kamera auf einem Balkon steht, das kann ich nicht erkennen. Also da kann man sehen, dann wird grob Holz geschnitzt, so muss man das sagen, und dann wird es auch gefährlich. Aber in der Regel sind es ja die Journalisten aus den Staaten, in denen Krieg geführt wird, in der Nachkriegsphase. Es sind ja Dutzende anschließend getötet worden, es waren Iraker, sie wurden von innenpolitischen Gegnern, von Amerikanern, von wem auch immer erschossen, sind bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen, zum Teil sah es wirklich nach Vorsatz aus. Also vor dem berühmt-berüchtigten Gefängnis Abu Ghraib ist zum Beispiel ein Kameramann erschossen worden und hinterher hieß es, er habe Kampfhandlungen gegen Amerikaner vorbereitet, aber er hat nur seine Kamera aufgebaut. Also daran kann man erkennen, wie angespannt die Situation ist und je schlimmer die Zustände werden, desto mehr werden Journalisten und es sind dann immer wieder Kameramänner oder Kamerafrauen in Mitleidenschaft gezogen oder gar getötet. Journalisten leben nicht ganz so gefährlich. Da darf man auch keine großen Legenden bilden.
Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an diesen März 2003, was waren denn zu Beginn des Krieges für Sie so die emotionalsten Momente, die Sie mitbekommen haben?
Es war für mich diese Absurdität eines modernen Krieges. Ich konnte die Einschläge am Abend, das war am 20. um 19 Uhr, europäischer Zeit. Ich konnte die Einschläge nicht sehen, ich konnte sie hören. Ich merkte, wie Trümmerteile und wie der Dunst der Einschläge über das Hotel zog und in meinem Blickfeld fuhren Autos weiter. Das ist immer das Absurde, so würde ich es nennen, eines modernen Krieges. Teile von Städten, bestimmte Komplexe werden angegriffen und andere Quartiere sind quasi normal. Es ist eben nicht so wie früher, dass wenn dann die Kämpfe ausbrechen, dass es dann Häuserkämpfe und Straßenkämpfe gibt, sondern es sind ja ganz moderne Formen. Das waren Raketenangriffe, die Rakete sind genau programmiert. Die Palastanlage ist ja weitgehend zerstört worden, in der Saddam Hussein, das von da aus Saddam Hussein das Land beherrscht hat. Das konnten wir vom Hotel aus nicht sehen. Wenn wir dann um das Hotel herumgegangen sind, dann haben wir die Zerstörung sofort erkannt. Wir haben auf den Monitoren gesehen, was passiert ist, aber der große Teil von Bagdad war quasi nicht betroffen. Und das ist schon irgendwie schockierend, wenn Sie merken, wie Kriege heute geführt werden.
Nun waren Sie, Herr Tilgner, ja gerade für die SRF-Sendung Reporter, die am Sonntagabend im Schweizer Fernsehen zu sehen war, an verschiedenen Schauplätzen von damals. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das heute alles so wiedersehen?
Dann bin ich extrem betroffen, weil das Ergebnis dieses Krieges ja eine Katastrophe ist. Man muss ja ganz nüchtern Bilanz ziehen. Der Krieg selbst, diese knapp 3 Wochen, waren ja entsetzlich für die Menschen, die direkt betroffen waren. Aber das eigentliche Schlimme hat sich ja später entwickelt. Es hat 200.000 Tote im Irak gegeben in der Folge des Krieges. 4 Millionen Menschen sind geflohen. Man schätzt ja, dass bis heute noch 2 Millionen Flüchtlinge existieren. Also die Hälfte von ihnen lebt außerhalb des Iraks. Die anderen sind im Irak selbst umgezogen und leben praktisch in Provisorien, konnten nicht nach Haus zurückkehren. Die Amerikaner haben anschließend Tausende von Soldaten verloren, also sie sind getötet worden, Zehntausende wurden verletzt. Die amerikanische Regierung musste, das ist ja immer verschwiegen worden, über 1 Trillion Dollar für diesen Krieg bezahlen und man hat am Anfang gedacht, Dutzende von Milliarden wären es, aber es ist eben alles ganz anders gekommen und heute ist der Irak ein in sich zerrissenes und am Rande des Bürgerkriegs stehendes Land. Und das ist eine Katastrophe.
Der damalige US-Präsident Bush hat ja noch nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus den Krieg verteidigt und gesagt, die Welt sei nun sicherer geworden ohne Saddam Hussein. War der Diktator für die Welt wirklich so gefährlich?
Er war für sein Volk gefährlich. Er hat Tausende von Irakern umgebracht. Er hat sie auf dem Gewissen. Aber er war nicht für die Welt gefährlich. Er war für die Nachbarstaaten gefährlich, er hat den Kuwait-Krieg geführt, er hat den Iran angegriffen 1980. Also er war ein blutrünstiger, kriegerischer Diktator, aber er war keine Gefahr für die Welt und er hat eben auch nicht, und das ist ja Teil der amerikanischen Legende, die Al-Qaida unterstützt. Er war nicht verantwortlich für die Anschläge 9/11, also am 11. September. Auf die Gebäude in New York. Das stimmt einfach nicht. Das sind amerikanische Erfindungen, das weiß man heute genau. Saddam Hussein hatte auch keine Massenvernichtungswaffen. Bush hat seine Politik gerechtfertigt. Die Amerikaner tragen ja heute noch schwer an dieser Politik.
Also man weiß, dass George Bush und auch der britische Premier Tony Blair die Weltöffentlichkeit damals wirklich gezielt auch belogen haben. Sie haben einen Krieg inszeniert, wie Sie geschrieben haben, Herr Tilgner, nach dem Krieg. Jeder afrikanische Kriegsherr wäre ja für so etwas dann längst vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gelandet. Gehören Bush und Blair da nicht eigentlich auch hin?
Wenn ich das entscheiden könnte, sicherlich. Also die beiden Politiker haben einen Krieg geführt mit Begründungen, die erfunden waren. Das ist das eine. Sie haben eine Katastrophe ausgelöst, die Tausenden von Menschen das Leben gekostet hat. Also es ist ja kein Spaziergang gewesen. Der amerikanische Präsident hat ja am 1. Mai behauptet, dass die Mission beendet sei. Das stimmte ja überhaupt nicht. Also die Amerikaner sind eigentlich als geschlagene Armee vor gut einem Jahr aus dem Irak abgezogen. Es ist ja keine Erfolgsgeschichte gewesen. Das behauptet heute niemand mehr. Das behaupten nur noch die Anhänger von Ex-Präsident Bush Jr.
Was sagen Sie denn aus der heutigen Erkenntnis? Was war das eigentliche Interesse an diesem Krieg für jemanden wie Tony Blair zum Beispiel? War es wirklich, wie die Tageszeitung Independent mal berichtet hat, das Öl, das wirklich zentral für die Überlegungen Blairs war vor 10 Jahren?
Ich glaube nicht. Es war der Versuch, die Verselbstständigung der Staaten in der Region zu stoppen. An Saddam Hussein wurde ein Exempel statuiert. Saddam Hussein war unbeliebt in der Region. Ölinteressen spielen nicht die Rolle, die immer in diesen Krieg hineininterpretiert wird. Es ist ja so, der Vater Bush hat 1991 ja auch schon Teile Iraks besetzt und er hat persönlich entschieden, dass die amerikanischen Truppen nicht nach Bagdad gehen, weil weiter vordringen 1991, weil er damals der Auffassung war, dass man dieses Land nicht beherrschen und organisieren konnte. Wenn es um Ölinteressen gegangen wäre, dann hätte man es ja schon 1991 machen können. Ich glaube, es war der Versuch der USA, die Region zu beherrschen. Da ist natürlich Öl, Öl spielt eine Rolle, aber es war nicht nur wegen des Öls, sondern diese Region ist ja auch wirtschaftlich von immenser Bedeutung. Sie hat eine strategische globale Lage, das kann man heute an Dubai erkennen. Und wenn die Amerikaner dort einen Brückenkopf organisieren, das war ja das Ziel von Bush, er wollte dort ja demokratische Verhältnisse schaffen nach dem Motto McDonald nach Bagdad. Das ist aber alles nicht gelungen. Es gibt heute nicht ein einziges McDonald-Geschäft. Die Iraner haben ja größeren Einfluss heute auf die Politik der Regierung in Bagdad als die USA.
10 Jahre nach dem Beginn des Irakkrieges reden wir im heutigen Kontext mit dem Buchautor und Fernsehkorrespondenten Ulrich Tilgner. Herr Tilgner, also diese 10 Jahre danach, Sie haben gerade schon angedeutet, wie erschütternd es ist, wenn Sie heute durch das Land reisen. Wie ist denn die politische Situation heute? Man liest gar nicht mehr viel darüber.
Ich glaube, es ist ein gutes Stück Verdrängung. Der Irak hat ja nicht nur eine Wende für die Politik in der Region gebracht, der Irakkrieg hat eine Wende in der amerikanischen Geschichte eingeleitet. Er hat eine Wende zu einer neuen Form der Kriegsführung eingeleitet. Und all das ist sehr schwierig zu begreifen, möchte ich einmal sagen, wenn die Amerikaner heute verdeckte Kriege führen, wenn sie ihre Politik nicht mehr mit Soldaten am Boden durchsetzen, sondern indirekt, indem sie eben Drohnen schicken, indem geheime Kriege geführt werden, Cyberwar, also der Internetkrieg wird geführt, all das sind die neuen Formen und der Irak ist im Grunde der letzte alte Krieg. Und Bush hat versucht, seinen Vater zu rächen, das spielte sicherlich eine genauso große Rolle wie das Öl, und die amerikanische Vormachtstellung in der Welt demonstrativ zu sichern. Und es ist eben misslungen. Die Amerikaner haben ihre Position in der Golfregion nicht ausgebaut, sondern sie müssen sich jetzt vorsichtig zurückziehen.
Also der Irak ist sicher auch ein gescheiterter Staat und ist sehr aufgespalten. Wie reist man denn überhaupt durch den Irak? Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie in so einem Bus sitzen und da durchfahren?
Ja, Busse gibt es ja kaum. Ich würde mich nicht in einen Bus setzen. Sie brauchen sehr gute Bekannte, auf die Sie sich verlassen können, dass es keine Entführung gibt, die sich auch sehr genau auskennen. Das sind eben Leute, die mit ihren Autos Sie dann durch die Gegend fahren. Also das Interessante im Irak ist ja, dass man in verschiedenen Teilen mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten muss. Also wenn ich in den Süden fahre, so ist es so, dass Bagdad ein Zentrum der Schiiten ist. Man trifft sich mit Kollegen oder mit Freunden und die sagen, wir haben einen guten Fahrer oder ich kenne viele Fahrer von früher, und dann wird ausgemacht, übermorgen fahren wir, ich weiß nicht, 300, 400 Kilometer südlich von Bagdad aus. Wenn ich in die Sunnitengebiete möchte, dann wird es schon sehr schwierig, weil die irakische Regierung einen kaum noch durchlässt in diese Sunnitenregion. Dann brauchen sie aber auch einen sunnitischen Fahrer und dann brauchen sie einen Fahrer, der sehr, sehr gut vernetzt ist bei den Stämmen, weil diese Gegend ist sehr unruhig. Da hat es früher die Entführung gegeben, da hat es die Al-Qaida dort gegeben und da brauchen sie eben den Schutz der Stämme. Und wenn sie dann keine Kontakte zu einem Stammesführer haben und dieser Stamm die Sicherheit nicht übernimmt, dann wird es problematisch. Ganz anders wiederum ist es, wenn Sie nach Kurdistan fahren. Da können Sie sich ein Ticket in Basel lösen und fliegen dann mit der Turkish Airways oder mit der Austrian oder wem auch immer, fliegen Sie nach Erbil und können sich dann dort frei bewegen. Dort hat es keine Anschläge mehr gegeben in den letzten Jahren. Dort sind die westlichen Firmen aktiv, dort entstehen Hotels, bis zu 5-Sterne-Hotels. Also Erbil ist eine sehr ruhige Hauptstadt eines in sich doch ruhigen irakisch-Kurdistans, das ja praktisch schon unabhängig ist von Bagdad. Also Sie müssen jeweils, wohin Sie gehen, andere Vorbereitungen treffen und mit anderen Leuten dann auch unterwegs sein.
Und den Menschen, die dort leben, wird es ähnlicher gehen, dass sie in den einen Teilen freier leben können und in anderen geht es ihnen schlecht?
So würde ich das sehen, Herr Schulz. Es ist ja so, dass zum Teil Leute jetzt aus Bagdad, also Iraker, kaufen in Erbil Wohnungen und verbringen da ihre Ferien und treffen sich dort mit ihren Familien, die dann mit dem Flugzeug aus Syrien oder Jordanien kommen. Also Erbil und die kurdische Region ist ruhig. Und in Bagdad ist es eben nach wie vor so, dass reichere Familien fürchten müssen, dass die Kinder dieser Familien entführt werden, dass dann Lösegeldforderungen kommen. Es ist so, dass viele der Familien gar nicht mehr zusammenleben. Die Männer machen ihre Geschäfte, sie leben eben zum Teil auch von Korruption oder sie haben gute Stellen im Staatsapparat und dann bringen sie, wenn sie es können und sich leisten können, ihre Familien ins Ausland und dann kaufen sie sich nach Möglichkeit noch in Amman oder Dubai oder eben heutzutage auch in Erbil, also in der Kurdenregion des Irak, kaufen sie sich Wohnungen und dort zieht man sich dann manchmal zurück. Also es ist eine völlig absurde Situation eigentlich.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, Herr Tilgner, im Irak, wo die Menschen ja zu fast 100% muslimisch sind, gibt es diese starke Trennung zwischen Schiiten und Sunniten. Die Mehrheit bilden die Schiiten. Kann man denn sagen, dass die Sunniten die Verlierer der US-Invasion sind und der Iran irgendwo mit seinen Schiiten ironischerweise der Gewinner ist?
Das kann man so sagen. Aber es leben ja auch Christen im Irak, es waren mal 700.000, also es waren gut 2%. Heute sind es vielleicht noch 350.000, also mindestens 50% der Christen sind geflohen. Also wenn man Verlierer sucht, dann sind es erst einmal die Christen, die im Irak verloren haben. Sie haben dort jahrhundertelang an der Seite der Moslems gelebt und sie fliehen jetzt einfach, weil sie wohl auch leichter in den Westen kommen. Das ist das eine, aber auch, weil der Druck gegen sie größer wird, weil die Al-Qaida, als sie noch im Irak sehr stark war, ja eine ganz, ganz brutale Politik gegenüber den Christen betrieben hat. Und das sind die eigentlichen Verlierer. Wenn man so jetzt auf der politischen Ebene schaut, dann sind es natürlich die Iraner. Die USA haben ihren Einfluss eingebüßt. Es gibt keine amerikanischen Soldaten mehr. Die amerikanischen Militärberater müssen völlig im Versteckten arbeiten. Und die US-Botschaft, das ist ja eine gewaltige Botschaft mit vielleicht 6.000 Mitarbeitern, kann nicht mal ihre gepanzerten Fahrzeuge auf den Straßen Bagdads einsetzen, geschweige denn die Hubschrauber, die diese Botschaft hat. Also das zeigt, die Amerikaner sind nur noch geduldet, sie haben sich zurückgezogen und sie können diese Politik immer weniger beeinflussen. Das können Sie sehen am Beispiel Syriens. Der Irak unterstützt Assad, den syrischen Präsidenten, genau wie die Iraner. Und der Einfluss des Irans ist wahnsinnig gewachsen. Der Iran ist natürlich der Gewinner und Profiteur dieses Krieges.
Der Iran, ein anderes Land, Syrien als Nachbarland, das haben Sie auch erwähnt. Vor 10 Jahren damals sind etwa 1 Million Menschen aus dem Kriegsland Irak nach Syrien geflohen. Jetzt fliehen die Menschen wieder aus dem Kriegsland Syrien zurück. Also neben dieser menschlichen Tragik, was erwartet denn diese Menschen, die aus Syrien kommen jetzt im Irak?
Sie können zum Teil wieder zurückgehen in ihre Gebiete, aus denen sie geflohen sind. Das Entscheidende im Irak ist ja immer, ob ein Familienmitglied beim Staat arbeitet. Wenn es Beamte gibt, dann gibt es gute Gehälter, Lehrer, Polizisten, Soldaten. Sie verdienen ungefähr $1.000 im Monat und das ist auch im Irak noch einiges heute. Wenn diese Familien zurückkommen und keine Arbeit haben oder kein Mitglied dieser Familie beim Staat arbeiten kann, dann wird es sehr, sehr prekär. Dann gibt es diese schreiende Armut und die Infrastruktur funktioniert ja nicht richtig. Sie brauchen eben privaten Strom. Sie müssen entweder selbst einen Generator haben oder sie müssen sich den Strom kaufen bei einem privaten Generator, denn die öffentliche Versorgung reicht ja nur 4 bis 5 Stunden. Also es gibt enorme finanzielle Probleme für die Rückkehrer, es sei denn, sie haben Chancen, im Staatsapparat zu arbeiten oder sie sind eben reich und können ihre Geschäfte fortsetzen. Geld genug ist ja im Irak vorhanden. Der Irak ist ja ein unglaublich reiches Land, wahrscheinlich eines der ölreichsten Länder der Welt. $100, vielleicht $120 Milliarden Einnahmen hat der Irak. Das ist ja weit mehr als der Schweizer Regierungshaushalt. Das sind ja gewaltige Summen. Und von da aus ist das Schlimme, dass die Infrastruktur, die ganzen Dienstleistungen des Staates nicht funktionieren und dass die private Wirtschaft auch nicht funktioniert. Es wird alles importiert und wer eben kein Geld hat, bleibt auf der Strecke. Wer in irgendeiner Form an diese Öleinnahmen und sei es nur als Lehrer herankommt, dem geht es einigermaßen gut.
Sie haben die Verbindung von Syrien und dem Irak gerade angesprochen. Kann man sagen, dass der Irak so quasi dafür dient, dass die Sanktionen gewissermaßen umschifft werden können? Kann man über den Irak zum Beispiel auch Waffen transportieren nach Syrien?
Das dementiert die Regierung in Bagdad immer wieder, aber es gibt ja Hinweise, dass schon Transporte laufen. Der iranische Einfluss ist einfach sehr stark und ob das eine Regierung nun will oder nicht, Waffentransporte können über diese Region laufen. In den Iran wird Alkohol geschmuggelt, in den Iran wird alles Mögliche geschmuggelt, auch über den Irak. So funktioniert das Gleiche natürlich auch in der anderen Richtung. Wenn sie die entsprechenden Gelder bereitstellen, dann werden eben schon mal Lastwagen mit Waffen nach Syrien gebracht. Ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Es sind einige Flugzeuge iranischer Herkunft im Irak zur Landung gezwungen worden. Man hat da nie Waffen gefunden. Aber der Regierung wird nachgesagt, dass vorher praktisch bekannt gegeben wurde, wenn solch ein Flugzeug gestoppt wird. Ich gehe persönlich davon aus, dass Teile der Lieferung über den Irak laufen. Aber der große Nachschub erfolgt ja an die Aufständischen in Syrien über die Türkei und über die Mittelmeerküste. Und Assad hat eben auch nach wie vor Flugzeuge, die Waffen aus Russland und wo auch immer her aus der ganzen Welt nach Damaskus bringen können. Also ich glaube, Irak spielt da nicht so eine große Schlüsselrolle, aber Irak ist eben wichtig als ein Hinterland, das nicht mobil macht gegen Syrien, also gegen die syrische Regierung, wie die Türkei oder wie auch Jordanien.
Bleiben wir nochmal bei dem Blick auf die Region, Herr Tilgner. Syrien, dieser schreckliche Bürgerkrieg, wie wird es aus Ihrer Sicht dort weitergehen? Nachdem nun jetzt auch Engländer und Franzosen Waffen liefern wollen an die Opposition, schaukelt sich das immer mehr hoch?
Sicherlich. Der UN-Verantwortliche Ibrahimi hat ja zu Anfang des Jahres gesagt, er rechne mit 100.000 Toten allein im Jahre 2013, wenn es zu keinem politischen Kompromiss kommt. Und die Waffenlieferungen aus England und Frankreich sind ja auch ein Hinweis darauf, dass die Opposition schwächer geworden ist. Assad hat Teile der Gebiete unter seiner Kontrolle, also die Regierung in Damaskus oder das Regime in Damaskus. Es werden Flugzeuge gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt und die Opposition ist ja auch nicht zimperlich bei der Wahl der Mittel. Viele der Hilfslieferungen werden privat verkauft. Die Korruption in den Reihen der Opposition ist gewaltig. Also Syrien dürfte meiner Einschätzung nach in verschiedene Einflusssphären auseinanderbrechen, selbst wenn der syrische Staat als Ganzer erhalten bleibt. Aber es gibt eben einen Teil, der von aufständischen Sunniten kontrolliert wird. Es gibt einen Teil, den die Regierung, das sind ja hauptsächlich Alawiten, kontrolliert. Es gibt dann vielleicht eine Stadt Aleppo, die so zwischen allen Fronten steht. Dann gibt es die Kurdenregion, die halb autonom sind. Also Syrien wird in sich zersplittern und sich auffasern, aber es wird eben nicht so sein, dass Syrien direkt auseinanderbricht. Nur Syrien als funktionierender Staat, das Land wird es künftig nicht mehr geben.
Schauen wir noch in den Iran. In Teheran wird ja dieses Jahr auch ein neuer Präsident gewählt. Was könnte das für Auswirkungen haben? Befürchten Sie, dass es 2013 vielleicht zu dem kommt, mit dem ja viele schon letztes Jahr gerechnet haben, nämlich zu einem Militärschlag gegen den Iran wegen seines Atomprogramms?
Ich persönlich rechne nicht damit. Die USA haben ja den Iran mit Sanktionen überzogen seit 30 Jahren. Es werden immer wieder andere Begründungen geliefert und diese Sanktionspolitik wird verschärft. Der Iran passt ja sehr genau auf, dass er die sogenannte rote Linie, wie immer sie definiert ist, also eine bestimmte Menge von angereichertem Uran wird nicht hergestellt, die UN-Inspektoren dürfen weiter die Anlagen besichtigen. Also es ist sehr schwierig, jetzt einen Kriegsgrund zu finden und die amerikanische Regierung, und das ist ja auch das Ergebnis des Irakkrieges, möchte keinen Krieg in der Region mehr führen und man setzt jetzt auf Sanktionen. Ich glaube, die Sanktionen werden noch weiter verschärft werden und das ist eine Katastrophe für den Iran. Es geht letztlich darum, dass die USA ihr Gesicht auch in der Region wahren, denn wenn sie jetzt die Sanktionen abbauen und der Iran Uran anreichern und die Atomenergie zivil nutzen kann, dann ist es eine politische Schlappe für die USA und das heißt, man friert den Konflikt ein, führt die Sanktionen weiter und hofft letztlich, dass es eine neue Regierungsform im Iran gibt und diese Präsidentschaftswahl im Juni wird an dieser großen Linie überhaupt nichts ändern können, egal wer dann auch gewählt wird. Es wird ja eh kein wirklicher Oppositioneller sein, der zum neuen Präsidenten gewählt wird.
10 Jahre nach dem Beginn des Irakkrieges, Ulrich Tilgner, lassen Sie uns zum Schluss der Sendung doch nochmal über die mögliche Zukunft des Zwei-Strom-Landes sprechen. Also wir lesen immer noch von Hunderten von politischen Gewalttaten jeden Monat. Kann sich das Land irgendwann mal aus dieser Form von Bürgerkrieg befreien?
Ich sehe es nicht in naher Zukunft. Das Problem besteht ja darin, dass es 3 unterschiedliche Systeme gibt und die Regierung des schiitischen Ministerpräsidenten Maliki sich immer mehr in diktatorische Herrschaftsformen flüchtet. Es gibt Geheimgefängnisse, es gibt Folter. Die wird dann an Sunniten, an Andersdenkenden, an politischen Gegnern ausgeübt. Also das Land kommt nicht wirklich zur Ruhe, selbst wenn die Anschläge zurückgehen werden. Die Anschläge sind ja ein Zeichen, dass die politische Macht nach wie vor völlig zersplittert ist. Wenn man mit Irakern spricht, dann sagen sie immer auf die Frage, wer legt denn die Bomben? Ja, das sind die Politiker selbst. Man redet dort nicht mehr von Al-Qaida oder von Oppositionellen, sondern man sagt, es sind die unterschiedlichen Politiker, die sich auch mit Bomben bekämpfen. Und ich sehe keine Ruhe für den Irak, solange die verschiedenen Gruppen nicht an der Regierung in Bagdad einigermaßen vernünftig beteiligt sind.
Und dieser immense Ölreichtum, Sie haben es vorhin gesagt, der Irak ist eigentlich ein sehr reiches Land. Könnte der irgendwann den Menschen mal wieder etwas mehr zugutekommen?
Er kommt ihnen zugute, indem sie eben einfach vernünftige und gute Gehälter bekommen. Aber damit wird ja kein Staat aufgebaut. Damit wird nur privater Konsum angereizt. Damit steigen die Importe. Also dieser Reichtum dient dazu, das Land irgendwie, also die Opposition auch zum Teil zu kaufen. Das darf man nicht unterschätzen. Aber es ist eben kein Reichtum, der genutzt wird, um einen modernen Staat aufzubauen mit modernen Institutionen, Universitäten, Krankenhäusern und so weiter. Es wird nur Flickwerk geleistet und ein ganz, ganz großer Teil des Geldes verschwindet ja in der Korruption. Und ich sehe nicht, dass sich daran irgendwie etwas ändert in den kommenden Jahren.
Besten Dank für diese Einschätzung. Mit dem Publizisten Ulrich Tilgner haben wir im heutigen Kontext über den Irak 10 Jahre nach Kriegsbeginn diskutiert. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.